Vorpass, der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist die Hot Takes und Squads-Folge, ganz kurz vor dem Wochenende. Wir sind hier Freitag früh dran und durften das Spiel gestern erleben. Big G hatte gestern Abend ein Irland-Trikot an, heute zufälligerweise ein Frankreich-Trikot. Big G, erzähl uns, warum das so ist.
Weil ich gestern Abend mit meinem französischen Arbeitskollegen zusammengeschaut habe und da musste ich natürlich Irland unterstützen. Habe ja auch auf Irland plus 3 Punkte getippt und er hat gesagt, ja, wenn jetzt Frankreich gewinnt, musst du morgen zur Arbeit ein Frankreich-Trikot tragen, Georg. Wettschulden sind Ehrenschulden, hat mal jemand gesagt, den ich ganz gut kenne. Und die halte ich natürlich ein, dafür kennt man mich. Auch unser Trip nach Frankreich, den ich dir natürlich bezahlen werde, der ist natürlich auch noch, ist auch Ehrenschulden, ne? Die ich auch noch bezahlen muss. Deswegen trage ich jetzt das Frankreich-Trikot. Bin aber todtraurig.
Wir wollen halt nicht so tief ins Detail gehen für das Irland-Spiel. Das machen wir natürlich am Montag dann mit den ganzen Spielen. Aber gib uns einfach mal kurz und knackig vielleicht dein Hot-Take, dein so jetzt etwas weniger emotionaler Review von dem Spiel.
Ja, was ist mir zuerst aufgefallen? Ich glaube, Irland hat nicht so viel versucht zu spielen, hat viel Boxkicks durch Gibson Park gemacht am Anfang in der ersten Halbzeit. Wenn man versucht hat zu spielen, wurde der Ball vertändelt. Einige Bälle sind nicht ins Ausgekickt worden. Es waren halt, ich will gar nicht so sagen, dass Irland so schlicht gespielt hat. Ne? Man hatte vielleicht, also am Ende bis zur 80. Minute waren es 4-2 Versuche. Aber trotzdem hatte man natürlich das Gefühl, dass Frankreich so drückend war die ganze Zeit. Ja, es sind halt einige Sachen, so wenn man bei den Kicks 10% schlechter ist und bei den Carries 10% schlechter ist, das sind dann die Sachen, wo dann die Versuche rauspurzeln. Die Statistik Nummer 1, Post-Contact-Meters, Frankreich 390 Meter, Irland 265
Meter. Ja, lass uns nicht, also Statistik ist schön, also eher so dein wirkliches Gefühl dafür, also weil sonst übersprengen hat den Rahmen. Also
ja,
woran lag es, dass Irland verloren hat und so deutlich war?
Dass man halt, woran lag das? Das müsste ich in Gänze drauf eingehen, Donald. Also ich.
Nee, aber was war dein Gefühl nach dem Spiel? Also du hast das Spiel geschaut und dann hast du, ohne dann auf Statistik zu schauen und irgendwelche Details fragen, was war quasi dein Gefühl, woran lag es, dass du gesagt
die
hast,
Ballhandling-Skills, die Geschwindigkeit und die Ballhandling, die Geschwindigkeit insgesamt von Frankreich und die Ballhandling-Skills der Hintermannschaft. Das hat super geklappt. Also die haben zwar auch ein, zwei Bälle vertändelt, aber daraus konnte Irland nichts machen oder es hat im Scrum geendet. Die Geschwindigkeit in der Verteidigung von Frankreich, Geschwindigkeit im Angriff von der Verteidigung, wozu halt auch die vielen Offloads gehören, auch von den Hintermannschaftsspielern. Das war wirklich Brillanz von Nummer 9 bis 15. Ja, das war für mich das Ausschlaggebende. Und für dich?
Ich glaube grundsätzlich so, dass falsche Gameplan, also es fehlen halt viele Leute, also personalbedingt für die Verletzung, aber das Gameplan hat mich so ein bisschen verwirrt, weil man hat relativ schnell gesehen, dass es so 50-50-Dinger waren, woraus Irland halt nicht profitiert hatten, und dann hat man aber keinen Plan B, und nachdem ich gedacht habe, okay, die haben gecheckt in der Halbzeit, dass das halt nicht stimmt, dann war es quasi in der französischen Hälfte First Phase Ball opeinander zu kicken. Das ist mir ein Rätsel. Und das eine wäre, das zu machen, das ging einmal okay. Und das andere Mal nochmal zu machen und das schlecht ausgeführt, wo dann Ramos unter ein bisschen Pressure das gefangen hat. Das ist halt so für mich so ein Kernthema. Und das war halt so, was ich halt mitgenommen habe, warum die verloren haben, warum Frankreich gewonnen hatte. Also sie waren zu Hause, die waren halt wirklich emotional auf dem Level. Man hat gesehen bei der Nationalhymne. Und dann hat man gesehen, okay, die haben richtig Bock. Und die haben richtig Bock, bis sie dann 29-0 geführt haben. Dann sind die runter vor Gas und da kamen die irische Versuche. Also die irische Versuche kamen nur durch, dass Frankreich erst schon mental unter der Dusche waren. Aber
Genau,
das
und
gehen
dass
wir
halt
vielleicht
irgendwie
nochmal.
sechs Leute auf einmal in der 50. Minute eingewechselt wurden oder so. Das wird damit auch zu tun
Genau.
haben, denke ich.
Gehen wir mal ins Detail, aber nach dem Wochenende mal ein bisschen halt durch. Aber das waren die Hot Takes erstmal. Stehen halt jetzt noch an, deshalb sind wir halt noch hier. Die Spiele am Samstag, beide Spiele,
Fangen wir
dann am
mal an mit
Samstag.
dem
Sonntag ist
ersten.
free. Genau, fangen wir an mit dem ersten. Also in Italien, einige von unseren Kollegen sind unterwegs nach Rom. Im Minibus habe ich gelesen,
Gott,
weil
von Berlin aus.
genau die Flüge, also es geht, Flüge sind alles geschlichen, Flug BER ist quasi dicht.
Ach, okay.
Was erwartest du von dem Spiel? Beziehungsweise ich erkläre dir, was ich halt so ein bisschen denken passieren könnte,
Ja.
und dann kannst du ein bisschen deine Meinung dazu sagen. Also, ich glaube mal, dass Italien richtig Bock hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Sliding Doors Moment für Schottland. Und ich breche so ein bisschen runter. Entweder ist es so der Plattform, wo die halt jetzt, boom, Italien schlagen, Momentum quasi ins Turnier kommen und dann checken die, okay, ne? Und dann nicht nur so gegen England sich aufraffen können. Und die Griechen, okay, Irland ist halt nicht so stark. Also das ist quasi, ne? Ähnlich mal Schottland, vielleicht nicht nur die dritte, vierte Mannschaft, sondern erste, zweite. Oder ist es quasi der Anfang vom Ende? Weil momentan ist es halt so, dass Townsend so lange dabei ist, ein bisschen wie bei Andy Farrell, dass irgendwann müssen man die Ergebnisse her. Und das war bei Farrell natürlich. Farrell hat jetzt die Ergebnisse hinter sich, Gregor Townsend hat nicht. Und deshalb glaube ich, dass es könnte so einen entscheidenden Punkt sein, wo es entweder hier für Schottland nach links oder rechts geht. Und also was wir wissen von Italien ist, dass sie emotional stark dabei sind. Wir wissen, dass sie da stolz sind, vor heimlichem Publikum zu spielen. Und alles, es fehlt hat zum Beispiel Capuozzo, da wäre da ich noch ein stärkeres Gefühl. Aber wenn ich die italienische Hintermannschaft sehe, denke ich
Ja.
halt, not bad. Also wir haben Gabisi auf 10, Ioane auf 11, Menocello, Brex, Leiner und Marin. Aber wer hat sonst Capuozzo? Aber das ist. Dass die von 10 bis 15 wurde in den meisten anderen Mannschaften auf jeden Fall auch starten. Also das ist schon sehr, sehr stark, finde ich. Im Sturm haben wir quasi Leute, die wir halt kennen, so ein paar andere Leute,
Ja.
die vielleicht noch ein bisschen beweisen müssen. Aber ja, so sehe ich, dass das so ein bisschen, wenn Schottland es nicht ernst nimmt, dass Italien auf jeden Fall Bock haben wird. Aber vielleicht könnte Schottland das nehmen, dieses Wochenende, als gleich Sprungbrett für wir sind ernsthaft dabei und wir wollen bis zum letzten Wochenende noch dabei sein.
Ja, ich frage mich, was, wenn ich auf die Startfünfzehn von Italien schaue, alle Leute kennt man eigentlich. Alle Leute haben mindestens 20 Spiele schon gespielt. Ich frage mich, was in der Startfünfzehn von Italien die Schwäche ist. Ich weiß nicht, ob, ja, Monti Ioane ist jetzt auch schon 31, ist auch nicht mehr vielleicht der Schnellste. Vertändelt auch manchmal Bälle. Weiß ich nicht genau. Und von den Stürmern, Glasgow befindet, also wenn man jetzt auf Schottland schaut, Glasgow befindet sich gerade, ich glaube, in Europa wirklich ungeschlagen oder viele Spiele gewonnen. Deswegen, ich weiß nicht, ob man da von Parity bei den, also von Gleichstand bei den Stürmern sprechen kann. Ich glaube, wie gesagt, durch den Heimvorteil und dass die Italiener wahrscheinlich Bock haben, ja, denke ich, dass man gut mithalten kann. Ich denke nicht, dass Schottland da davonziehen wird. Aber die Bank, da ist es bei den Italienern, also fünf Stürmer, alle davon bis auf Rusa, alle haben davon, glaube ich, nur so 5 bis 10 Spiele. Alle sind auch krass jung. Also auch die Stürmer, die starten, sind viele, so 24, 25, 26. Die auf der Bank sind, bis auf Rusa, sind auch, glaube ich, so 23, 24, 25, haben 6, 7 Spiele gemacht. Wenn die alle zusammen eingewechselt werden, ich weiß nicht, also Quezada, der Trainer, will wahrscheinlich seine beste 15 starten lassen. Aber ich hätte es gerne gesehen, dass man vielleicht mal einen der Replacement Props oder Locks mal schon eine Startchance gibt gegen Schottland. Weiß nicht, ist so mein Bauchgefühl, weil dann kommen in der 55. Minute auf einmal vier, fünf Leute rein, die irgendwie sechs Nationalspiele gehabt haben, recht jung sind. Einige davon spielen auch, glaube ich, eher bei Sebra als bei Benetton, also beim schlechteren Team. Naja, ja, man wird sehen. Ja, Schottland. Auch die beste, warum ist Darcy Graham ist auf der Bank? Ah ja, da haben, glaube ich, die Schotten auf jeden Fall bei den Hintermannschaftsspielen auf der Bank den Vorteil mit Horan, Hastings und Graham. Das sind alles Leute, erfahrene Leute. Da weiß man, was man kann, da weiß man, was die bringen können. Aber warum ist
Spannend,
Graham,
spannend, dass
ja.
sie halt Jordan stark nach 5 sehen. Also Kern hat 10, 12, 15 hat spielen alles. Finde ich halt ganz interessant, dass Kinghorn gar nicht dabei ist. British Irish Lions spielte eigentlich in den letzten Spielen bei Toulouse eher auf 10, witzigerweise. Van der Merwe ist auf jeden Fall auch raus und solches. Also schon, ja, schon ein bisschen da, hier und da eine Überraschung, muss man schon sagen. Schottland auf Papier, bessere Mannschaft. Grundsätzlich, ich denke halt nur, dass es so ein bisschen, ich kann es noch nicht so beschreiben, aber ich habe einfach so das Gefühl, wenn die halt nicht wirklich das ernst nehmen, dass Italien stark ist und die denken, naja, das ist so Italien, das schaffen wir easy. Und ich bin so ein bisschen im Gegensatz zu dir, also ich bin so ein Riesenfan von zum Beispiel Ioane und finde, dass er extrem stark ist. Und Leiner hat sich sehr gut bewiesen mit Manucciello und Brex. Also ich finde halt einfach, die sind nicht so komplett unterlegen in der Hintermannschaft. Natürlich, wenn wir Finn Russell und Tuipulotu und so erwähnen, sehen wir da so noch krasseren Leute. Aber Gabessi und Manucciello und Brex, also ich glaube, das könnte halt wirklich gut zur Sache gehen. Und ich sehe im Sturm, das ist da, wo ich dir recht geben würde, im Sturm, dass der Start Sturm von Italien gut ist, aber ich mache mir wirklich Gedanken, was von der Bank kommt. Und ja, aber du hattest ja, du warst ja du, der halt aufgelistet hat, wie schwach eigentlich Schottland in den letzten 20 Minuten von Spielen ist. Also das
Ja,
heißt, dass wenn
ich kann die
Italien
Statistik
doch,
nochmal raussuchen und mal posten,
genau,
ja.
aber wenn der doch trotzdem noch einfach so vorne bleiben können bis zum Ende, also die letzten 20 Minuten an Gewicht oder könnte Schottland ein bisschen unterschwitzen. Kommen.
Mach mal weiter.
Fantasy Rugby, Leute, weiß ich nicht, das Einzige, was ein Friend of the Pod Jan Simon gesagt hatte, war, Jamie Doby ist eigentlich Gedränge habe, spielt auf Ecke, ist vielleicht irgendwie spannend. Jetzt
Ja.
sind die Mannschaften gewählt. Ich habe auch gestern kurz erfahren, dass Faye Bobosu, den ich in meiner Mannschaft habe, vielleicht verletzt ist. Kommen wir
Oh.
erstmal, also Überleitung zu England. Also Faye Bobosu ist nominiert auf Ecke, ist
Habe ich auch
aber
in meiner
im
Mannschaft
Training
drin.
gestern kurz am Ende irgendwie doch mal humpelnd rausgegangen, beziehungsweise leicht verletzt. Sonst, ja, England hat relativ früh die Mannschaft nominiert. Hab gehört, es lag daran, dass irgendjemand das geleakt hat, das schon früh in der Woche. Und Wales, wenn wir drauf schauen, relativ viel, wie wir erwartet haben. Wahrscheinlich das Einzige, was für manche Leute neu wäre, wäre Rhys Summitt auf Schluss, wo er jetzt für Bristol hat einige Spiele abgeschlossen hatte. Fühlt sich da wohl. Was erwarten wir von dem Spiel? Also, ich erwarte Einbahnstraße.
Ja, fangen wir mal. Wir haben ja Dienstag schon kurz gesprochen, als wir die 23 von England gesehen haben. Also ein krasser Mix von erfahrenen und vielleicht ein Sprinkle von unerfahrenen Spielern rein. Ne? Wie schon gesagt, Jamie George startet, man weiß, was man da hat. Der Typ spielt schon seit X Jahren. George Ford, du weißt, was du bekommst. Aber dann ist da halt so ein Guy Pepper drin, ne? Der wahrscheinlich wenig generell gespielt hat. Wahrscheinlich hat der nur was, drei Caps oder irgendwie sowas. Dann auch, wie wird der, sieben hat er. Wie wird das Zusammenspiel mit Underhill und Ben Earl sein? Ne? Also Ben Earl eigentlich mal eine 7 gewesen, nie so eine richtige 8. Bin gespannt. Joe Hayes ist, glaube ich, auch einer der unerfahrensten Spieler. Also wenn, ich glaube, alle Props, die da spielen, bis auf Ellis Genge, haben gar nicht so viele Joe Hayes hat 17 Spieler. Ja, also ich ziehe meinen Hut vor der Tiefe, die Steve Borswick da aufgebaut hat. Diese Sommertour nach Argentinien war super. Alle seine Laienspieler waren weg. Fünf davon sitzen auf der Bank. Er konnte Tiefe aufbauen. Auf vielen Positionen gibt es Wettbewerb. Harry Arundel habe ich neben Feyyaboso in meinem Start-Fantasy-Team. Weil ich meine, also der Typ hat gegen in Weltmeisterschaft x Versuche gelegt gegen Chile und ist auch sonst jemand, der, glaube ich, gut Versuche legen kann. Wie kann Wales dagegen halten? Ja, also wie gesagt, vor allem die Bank von England. Also du hast fünf Laienspieler auf der Bank, die dann draufkommen können. Unglaublich. Ich weiß nicht, Wales, wenn wir schauen, versuchen mal das Positive mal rauszustellen.
Schwierig. Finde bei Wales ist recht schwierig. Wir wissen nicht so ganz, was deren Spielkonzept ist. Wir sehen da einzelne Spieler mit Williams of Norwich zum Beispiel sehr, sehr stark. Rhys Summitt kennen wir halt ja natürlich alle. Und zum Beispiel Jenkins in der zweiten Reihe. Einzelne Spieler sind sehr, sehr stark. Wir wissen halt nur nicht, wie deren Konzept ist. Die wissen, dass die hier in dem Spiel Underdogs sind, am weitesten. Aber Wales England ist schon eine gewisse Rivalität hat drin, gewissen Hass hat drin. Die werden halt schon auf jeden Fall leicht auf den richtigen emotionalen Pitch zu bringen zu können, von Tandy. Und an sich, wenn wir durch die Namen gehen, die sind schon erfahrene, gute Spieler. Es fehlt halt nur, was ist deren Gesamtkonzept so ein bisschen. Also Wainwright ist zum Beispiel super stark, kennen wir schon seit einigen Jahren. Nicky Smith super für Leicester zum Beispiel gewesen. Jenkins bei Exeter super toll. Beale ist super stark. Williams super starke Saison bisher gehabt. Ben Thomas war sehr stark bisher. Rhys Summitt hat sehr gute Sachen für Bristol hat gemacht. Also einzelne Spieler auf jeden Fall. Wie wollen die halt spielen? Was macht das Wetter? Wie wollen die halt bedingungsmäßig sich anpassen? Wenn der halt so wie gestern bei Irland hat nur Kick Chase hat machen, wollen die halt mit dem Ball spielen? England ist hier dominant, überlegen, starker Favorit. Ich sehe halt nicht einen Weg raus für Wales und ich denke halt mehr, dass es darum geht, so wie gestern in dem Spiel, wo Frankreich sehr deutlich geführt hat, doch einfach mal nah dran zu kommen wieder. Also wirklich dran zu bleiben und nicht es aus dem Gleichgewicht kommen zu lassen. Alles andere wäre eine starke
Ich
Überraschung.
glaube, wenn Wales hier einigermaßen mithalten kann, einige Zeit lang und nur mit, hört sich jetzt krass an, nur mit zwei, drei Versuchen Unterschied verliert, dann wäre das schon okay. Ich sehe, also gerade wenn ich mir die Bank anschaue von beiden Mannschaften, na, da kann es dann wirklich dazu führen, dass das ein Plus-30-Spiel für England wird. Aber ja, dazu kommt halt auch noch, worüber wir gar nicht geredet haben, immer noch die ganze Sache mit Ospreys, Cardiff, man will den Verein verkaufen, das City Council von Swansea schaltet sich ein, die irgendwelche MPs aus Wales, es gibt tausende Diskussionen. Spieler sind aus irgendwelchen Meetings rausgegangen. Also das ist auch noch eine Belastung oder was im Hinterkopf auf jeden Fall da ist. Ne? Ist halt die Frage, wenn die das emotional alles gut verarbeiten können und vielleicht nutzen können, ja, dann kann man vielleicht mithalten in Patches, wie man so schön sagt. Aber ja, insgesamt,
Let's see. Ja.
ich sag mal England plus 30 und Italien, sag ich mal, ich sag mal Italien, Schottland. Italien, sage ich hier mal, plus 7. Dann wisst ihr, ihr müsst alle auf Schottland tippen.
Sehr gut.
Und du?
Ich glaube, Schottland gewinnt es. Ich glaube, dass die sehen es als Gelegenheit. Also wenn die wirklich schlau sind, sehen es als Gelegenheit für einen starken Championship-Opener und werden hat zum Beispiel jetzt im Visier nehmen, dass Top Dogs werden, hat man endlich. Das war's für heute. Wir kommen halt natürlich mit einer neuen Folge dann hoffentlich Sonntagabend, Montag, durch, wo wir das
Oder
Ganze ins
Montag.
Detail und dann kann Big G eine Stunde lang nur seine Statistics vorlesen, was ihr auch auf der Six Nations Website sehen könnt. Aber bis dahin
Hallo.
hat uns gefreut und viel Spaß noch bei den Spielen habt morgen. Also genießt es einfach und bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.